Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir von deinem Wort leben dürfen, Herr, dass wir von deinem Wort empfangen dürfen, Herr, dass dein Wort wirklich unserer Seele Reichtum ist, Herr. Und so bete ich dafür, dass du Martin jetzt segnest, dass du Geist Gottes kommst, dass du ihn erfüllst, Herr, dass er Freude daran hat, Herr, das Wort heute zu bringen und dass wir als Gemeinde ein offenes Herz haben, offene Gedanken haben, zu empfangen, was du heute sprechen willst. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Amen. Amen.
Danke. Wenn man mit vielen Menschen zusammen ist, wird man merken, die Welt ist bunt. Ein Thema und 50 verschiedene Meinungen. Manche Leute haben auch zwei Meinungen. Ne? Da wird es noch mal schwieriger. Ne? Die können sich selbst noch nicht mal einigen, was sie denn so wollen. Interessant wird es immer, wenn man gewisse Challenges zu machen hat, Herausforderungen, Krisenzeiten, dann kommt das so ganz massiv raus. Wenn wir nur über einen Urlaub reden oder das schöne Wetter, dann geht das. Aber wenn man Krisen zusammen meistern muss, dann kommt das so richtig platt raus, weil man dann doch sehr ganz unterschiedliche Sichtweisen hat. Es gibt zum Beispiel die eine Sichtweise, die finde ich gut. Wenn bei uns nachts jemand einbricht und nach Geld sucht, stehe ich auf und helfe ihm beim Suchen. So nach dem Motto, wusste gar nicht, dass bei uns in der Wohnung Geld zu finden ist. Ne? Kann ja mal mitsuchen, vielleicht findest du ja was, machen wir halbe, halbe. Schöne Sache. So kann man mit umgehen. Ne? Es gibt so zwei Grundtypen, wie Menschen mit Herausforderungen und mit Krisen umgehen, habe ich festgestellt. Und daneben gibt es noch ganz viele Abstufungen und Mischungen. Aber ich sage mal so die zwei krassen Gegensätze. Die einen, wenn die Krise kommt, die haben diese Brille auf. Sieht gut aus, ne? Die rosarote Optimistenbrille. Ach, weißt du, das wird schon wieder. Mach dir mal nicht so viel Kopf hoch. Komm, die Menschheit gibt es jetzt schon ein paar Millionen Jahre, die ist immer noch nicht ausgestorben. Oder Christen sagen, die gibt es 5000 Jahre. Mach dir mal nicht so einen heißen, das wird schon wieder. Wir schaffen das. Das ist die rosarote Optimistenbrille. Ist nett, mit solchen Leuten zusammenzuleben. Was sie vor allem lieben mit dieser Brille, ist Ablenkung. Lass uns bloß nicht so was Schweres immer ewig zu diskutieren. Ne? Kannst doch eh nichts an der Welt ändern. Ne? Der Weltuntergang kommt, ob du das willst oder nicht. Du kannst da eh nichts machen. Komm, lass uns mal ein bisschen ablenken, ein bisschen Party machen. Ne? Früher, da hieß es immer, wenn heute die Welt untergeht, dann pflanze ich noch einen Apfelbaum. Ne? Wie Luther. Und heute sagt man, heute pflanzt man keine Apfelbäume mehr. Heute sagt man, Mensch, wenn heute die Welt untergeht, dann mache ich da möglichst noch schnell eine Flugreise. Ne? Dann, wenn das schon mal so ist, ne, dann will ich doch wenigstens noch mal Hawaii gesehen haben. Das ist so heute der Trend. Das ist so die rosarote Optimistenbrille. Die gibt es auch in christlicher Version. Da steht man dann und sagt, ach komm schon, Jesus macht das schon. Ne? Mach dir mal so viel Kopf. Da ist ja auch was Wahres dabei. Ne? Jesus macht das auch. Du kannst eigentlich ja eh nichts machen, ne? Nimm's mal nicht so eng. Das wird schon ein paar Halleluja gesagt und dann lass es wieder ablenken. Bloß nicht so viele ernste Themen wälzen als Christ. Du weißt doch, dass Jesus dich liebt, das reicht doch. Stimmt ja auch irgendwo. Klammer auf, ich hatte mal einen lieben Arbeitskollegen, der hat zu mir immer gesagt, Martin, eins habe ich gelernt, die Dinge, die du selber machen musst, da trägt der liebe Gott dir den Hintern nicht hinterher. Das heißt, manchmal ist das ein bisschen zu platt gesehen. Es gibt das Gegenteil, das krasse Gegenteil. Das sind die hier. Die dunkelschwarze Pessimistenbrille. Ne? Da ist immer alles ganz schlecht und düster. Das sind die klassischen notorischen Schwarzseher. Wird eh alles schlecht. Kannst eh nichts machen. Am besten im Bett liegen bleiben und möglichst nicht viel sich drüber Gedanken machen. Die Welt ist schlecht. Ne? Das ist so. Und Ach, ist auch nicht so einfach mit diesen Menschen. Ich muss mal die Brille absetzen. Man kann mit der gar nicht viel machen. Die ist so schwarz, da stößt man auch immer an, überall. Ne? Man sieht da nichts und deswegen macht man auch lieber gar nichts. Ne? Die schwarze Pessimistenbrille lähmt ganz massiv unser Leben. Da machst du nicht viel. Die gibt es auch im christlichen Gewand. Ne? Dass man sagt, ach, wisst ihr, früher, da war alles besser. Damals, wo wir noch aus den guten, schwarzen, alten Heißliederbüchern gesungen haben, da hat der Herr noch gewirkt. Ne? Heute ist alles im Bach runter. Ne? Damals war alles besser. Da haben wir den Herrn noch erlebt. Kleine kritische Selbstbemerkung, selbst wenn es so war, was hilft mir das heute, dass früher alles besser war? Es ne? gibt doch so eine Möglichkeit, die ich bei der Pessimistenbrille immer finde, dass die Leute immer sagen, schuld sind immer die anderen. Ne? Ich kann da eh nichts machen. Wenn der und der und der und wenn die Gottesdienste besser wären und wenn das besser wäre und wir mehr Missionen machen würden, dann wäre auch alles anders. Und da gibt es noch die Variante, die sich dann immer ins Jenseits flüchtet mit dieser Pessimistenbrille. Ne? Die dann immer sagen, der Herr muss wiederkommen. Herr, komme bald. Die Entrückung. Wisst ihr, ich weiß, man kritisiert ja eigentlich nicht Gebete. Ich habe da, es ist gar keine Kritik, aber ich habe eins festgestellt, dass das Gebet, Herr, komme bald, immer oft erst von Menschen ab 70 gebetet wird. Also ich habe viel Jugendarbeit gemacht, christliche Jugendarbeit. Ich habe noch nie wirklich, mein ganzes Leben, ich bin viel in der Jugendarbeit unterwegs, ich habe noch nie einmal erlebt, dass ein 16-Jähriger feurig gefleht hat zum Herrn, Herr, komme bald. Ne? So ab 70, da fängt man an, das intensiver, Seniorenkreis, da fängt man intensiver dazu beten, Herr, komme bald. Und ich unterstelle denen mal, dass das nicht so ganz uneigennützig ist. Ne? Wenn es dann überall zwickt und wehtut und nicht mehr alles so läuft, wie es laufen sollte, das ist doch ein schöner Gedanke. Das kann ich gar nicht, das kann ich gar keinem irgendwie eine böse Absicht unterstellen. Ne? Denke ich auch manchmal so. Das ist doch ein schöner Gedanke. Ach, wenn ich nicht noch mehr erleben muss, wie mein Körper zerfällt und ich so einfach so durch so eine Sensation der Entrückung, nee, brauche ich keinen Krebs mehr zu fürchten oder eine Demenz oder irgendwas, sondern einfach so dem Herrn entgegenschweben. Ah, schöner Gedanke, ne? Also, es gibt so diese zwei Varianten, kannst du dich selber einordnen, die, ist leichter mit so einem Zeitgenossen zu leben, brauchst aber alles easy oder ein bisschen Party und so, manchmal ein bisschen schwermütig mit denen. Aber was ich festgestellt habe und wo ich manchmal glaube, auch in Gemeinde und auch so im Zusammenleben, ein Grund für viele Konflikte ist auch, dass wir die verschiedenen Brillen haben. Die beiden können nämlich ganz schlecht miteinander, habe ich festgestellt. Die beiden Brillenträger haben es Mühe miteinander, vor allem wenn sie in extremer Version so ganz rosa oder ganz schwarz aufeinandertreffen. Ich habe euch heute eine andere wunderbare Brille mitgebracht. Eine Brille, die Paulus geliebt hat und ich glaube, mit der ist er den ganzen Tag rumgerannt. Die sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist die ultimative Brille. Möchte die mal jemand aufsetzen? Müsst du mal aufsetzen und dann kannst du mal berichten, was du damit siehst. Ja, ja, du bist richtig. Guck mal, was siehst du denn? Ja, genau. Möchte noch mal jemand die Decke begucken? Genau, könnt ihr mal rumgehen lassen. Ne? Also, das ist eine Kletterbrille. Vielleicht kennt ihr das. Wenn man klettert, klettern kann man eigentlich nur zu zweit. Der eine steigt vor und der andere sichert unten mit dem Seil. Und bei langen Felswänden, da geht das manchmal stundenlang, wie der klettert. Und du musst unten sichern. Und wenn du die ganze Zeit nach oben guckst, kriegst du einen steifen Nacken. Deswegen setzt du die Brille auf. Da kannst du wunderbar stehen und kannst nach oben gucken. Und wisst ihr, ich glaube, diese Brille, die hatte Paulus. Viele andere in der Bibel. Der Himmelsblick, der Blick nach oben. Nicht rosa-rot, Realitätsverweigerung, auch nicht dunkel-schwarz, sondern der Blick nach oben. Und ich möchte mit euch gerne mal eine Stelle lesen, wie man so einen Blick nach oben hat. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ein sehr intensiver Text. So sieht das aus, wenn ich mit der Himmelsbrille gucke. Und ich möchte eigentlich nur mal so einen kleinen Abschnitt daraus nehmen. Ansonsten sitzen wir wahrscheinlich noch bis heute Abend um 6 Uhr hier. Weil der sehr gehaltvoll ist. Und manchmal reicht das, wenn man da einfach so eine Salamischeibe sich abschneidet und sagt, da kauen wir jetzt mal drauf rum. Und ich möchte mit euch mal näher das angucken. Ich habe das ja auch rot markiert. Da fängt er an, wie ist das mit so einer Brille, mit so einer Himmelsbrille? Und da fängt er an und sagt, das allererste ist, Gott öffne euch die Augen des Herzens. Und das ist sein Gebetsanliegen. Ich denke mal, dass er täglich dafür gebetet hat. Kann man davon ausgehen, dass Paulus jeden Tag gebetet hat, oder? Ich weiß nicht. Ne? Und er betet täglich dafür, dass ihm die Augen des Herzens geöffnet werden. Was ist mit der Schnecke da? Vor vielen Jahren habe ich das schon mal erzählt, diese Schnecke. Ich bin in Sachsen auf dem Dorf aufgewachsen. Als Entschuldigung zu dieser Geschichte. Und wisst ihr, in Sachsen auf dem Dorf, wir waren eine sehr streng fromme Familie, es gab keinen Fernseher, wenig Ablenkung, kein Kino, es gab Wald und einen großen Garten. Und Schule und Schulbücher, mehr gab es nicht. Und ich habe als Kind aber keine Langeweile gehabt. Ich bin in den Garten gegangen und habe ein Eimerchen dabei gehabt und habe Schnecken gesammelt. Meine Güte, Leute. Andere nehmen Drogen. Ich habe Schnecken gesammelt. Das ist ja kein Drama. Ne? Und ich habe dann festgestellt, diese Schnecken waren oft alle in so einem Häuschen drin. Die kriegst du nicht raus. Wenn du da massiv zu Werke gingst, war das Schneckenhäuschen kaputt. Und die Schnecke kam trotzdem nicht raus. Wenn wir Zeit hätten, würde ich das euch vormachen. Aber ich habe überlegt, das dauert eine Weile. Ich hatte ja Zeit. Ne? Da war ja nichts los bei uns. Ne? Und dann habe ich mich hingesetzt. Wenn ich Glück habe, habe ich so eine große Weinbergschnecke gefunden und habe diese Schnecke mit meiner Hand erwärmt. Steckenhaus in die Hand genommen und warm gemacht einfach. Und angepustet. Also immer feuchter, warme Atem. Und dann fand ich das spannend. Es dauerte nicht lange. Da saß sie, wie es dann so rauskam aus dem Schneckenhäuschen. Und irgendwann waren diese Augen, diese Fühlerchen, die Augen richtig ausgefaltet und dann wollte die loskrabbeln. Warum erzähle ich euch so eine komische Geschichte? Wisst ihr, bei der Vorbereitung, er öffne euch die Augen des Herzens, muss ich so dran denken an mein Schneckenerlebnis. Wisst ihr, ich glaube, so ist es mit uns. Eigentlich sind wir tot. Wir sind tot für Gottes Welt. Wir kapieren nicht seine Pläne. Wir liegen in unserem Schneckenhäuschen da drin und solche Texte oder irgendwas, ich weiß früher, da haben mir Leute von ihren Erfahrungen mit dem Heiligen Geist erzählt und ich dachte so, ja, schön für dich, ne? Und nun, was habe ich davon? Du kannst es nicht fassen. Und wisst ihr, dann kommt der Heilige Geist mit seinem Atem, mit seiner Wärme, mit seiner Liebe und haucht dich an. Ich sage das mal so ein Bild gesprochen. Und auf einmal, bupp, 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 kommt Stück für Stück die Schnecke raus. Und es wachsen Augen raus. Und immer mehr wirst du erkennen, wer Gott ist. Du musst es zulassen. Das ist eigentlich, wie komme ich in dieses Leben mit Jesus hin? Ich muss es einfach zulassen, dass er mich in seine Hand nimmt, mich wärmt, mich anhaucht. Ich sage das mal bildgesprochen. Ich muss es zulassen und auf einmal wachsen mir geistliche Antennen. Und ich merke auf einmal, ich entdecke eine Welt, eine himmlische Welt, die vorher für mich irgendwie komisch war. Ne? Wenn Leute mir sowas erzählt haben, ihre Erfahrung mit dem Heiligen Geist, dachte ich so, wo kommst du denn her? Wo ist dein UFO geparkt? Ne? So als junger Mensch. Ne? Was ist mit dir los? Hast du irgendwie psychisch irgendwie gestern zu viel eingesoffen oder was? Und irgendwann wachsen die Augen und du erlebst Dinge und merkst, Mensch, das ist ja reell, die himmlische Welt. Und wisst ihr, vielleicht als erstes, Gott muss dich erwecken. Das ist für mich eigentlich Erweckung. Wir haben immer so eine komische Gedanke von Erweckung. Die Kirche ist voll, alle kommen und alle wollen sich bekehren und nach vorne kommen. Aber für mich ist das eigentlich Erweckung. Dass meine Augen des Herzens geöffnet werden. Dass ich Antenne für Gott kriege. Dass ich seine Stimme höre. Dass ich mich von ihm führen und leiten lasse. Das ist Erweckung. Das ist ein Wunder. Aber ich kann ein bisschen beitragen, indem ich in seiner Hand bleibe und mich von ihm wärmen lasse. Aber was passiert dann? Warum ist das denn so? Warum brauche ich überhaupt diese geistlichen Augen? Nur damit ich dann irgendwie große, fromme Sprüche machen kann und dann dicke Bücher schreiben kann über die himmlische Welt? Nee, ich glaube, Gott hat klare Ziele. Und zwar geht er dann weiter und sagt, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Du musst deine Berufung erkennen. Darum geht's. Darum geht's. Gott will, dass du seine Berufung erkennst. Ich habe neulich, Mensch, Leute, eine geniale Sache. Mir kamen fast die Tränen. Manchmal ist man vielleicht auch näher am Wasser gebaut. Habe ich ein Video gekriegt von einem Mann, meinen Alters. Der hat einen alten, verwilderten Garten urbar gemacht. Und dann erzählte er begeistert, dass er da sich mit seiner Selbsthilfegruppe treffen will und dass sie sich wünschen, dass noch viele Drogenabhängige da frei wären und so weiter und so fort. Und das war ein Mann, der vor 5 Jahren bei uns am Schäfersee auf der Parkbank, der sagte immer, ich bin Bankinhaber, ne? Das ist meine Bank hier. Ne? Der schlief da und der wohnte da auf seiner Parkbank. Und keiner hätte einen Pfifferling auf den gewettet. Nix. Aber Gott hat das Potenzial in dem gesehen, dass er eigentlich ein Leiter ist. Und Gott, eines Tages kam Gott vorbei, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, und hat ihn gerufen und gesagt, du bist erlöst von deinem Leiden. Du brauchst das nicht mehr. Und er hat eine christliche Therapie gemacht. Und ist Leiter, leitet eine Selbsthilfegruppe und hilft vielen anderen Menschen auf einem guten Weg. Und dann dachte ich so, was für ein Potenzial, wenn ihr mal durch die Stadt geht und Menschen seht, wo man eigentlich sonst lieber einen großen Bogen rummachen möchte. Ne? Geruchsbelästigung und ihr wisst ja. Ne? Bitt mal, dass Gott dir seine Augen gibt. Manchmal erlebe ich, dass Gott dir zeigt, was für ein Potenzial da drin ist. Was es für ein genialer Mensch eigentlich ist. Was er für Gaben und Fähigkeiten hat, die natürlich durch Chaos und Äußerlichkeiten alle nicht so einer schönen Fassade stecken. Aber Gott hat ganz viel in reingesteckt. Ich habe mit euch mal eine Frage. Was meinst du denn, zu was hat Gott dich berufen? Sollte man doch irgendwann mal feststellen, zu was hat Gott mich denn berufen? Hier geht es ja darum, dass Gott uns berufen hat. Zu was hat er dich denn berufen? Platz warm halten in der Begegnungskirche oder wie? Also, zu was hat er dich denn berufen? Ich gehe jetzt mal rum. Wer möchte mal was sagen, zu was er meint? Gott hat mich berufen. Gibt es Berufene hier unter uns?
Kinderdienst.
Kinderdienst, wunderbar. Gibt es noch jemanden, der meint, ich weiß, für was Gott mich berufen hat?
Zur Freundlichkeit, dass ich zu allen Menschen freundlich sein kann.
Was ganz anderes als Kinderdienst, aber eine klare Berufung. Man sieht das, du lächelst mich an.
Hier, wir sind eine
Familie.
Eine Familie.
Genau. Wir sind berufen zur Familie. Wer möchte noch was sagen, wozu Gott uns beruft? Ah, da. Da gibt es noch jemand, der berufen ist. Also 3, 4 Berufene haben wir schon.
Mich hat Gott zum Beten berufen.
Zum Beten berufen. Genial. Beter. Arthur, zu was hat Gott dich berufen?
Zu Wir gehen den Menschen auf der Straße.
Cool. Hat er mich, oh, das verbindet uns immer sehr. Der gleiche Ruf, genau. Thomas ist auch noch ein Berufner, genau.
Gott zu lieben und meinen Nächsten.
Gott zu lieben und den Nächsten. Hey Leute, wir haben hier viele Berufene, ne? Es ist genial, ne? Eine Berufene.
Meinen Mann zu lieben.
Oh, das ist ein schwerer Ruf. Das ist ein schwerer Ruf, genau. Es gibt halt leichten Ruf und schweren Ruf, ne? Genau. Ich habe mal ein paar Bibeltexte ausgedruckt oder da an die Wand gemacht. Gott, die ganze Bibel ist voll Berufung. Und Gott beruft in Dienste, Kinderdienst, auf die Straße zu gehen. Aber Gott beruft vor allem auch in Gemeinschaft mit sich. Das ist auch eine Berufung. Zu beten, Zeit mit ihm zu verbringen. Wir sind berufen zu segnen, dass wir auch mal eine Predigt werden. Was heißt das, wenn ich berufen bin, andere zu segnen? Ne? Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum. Meine Güte, was für eine Würde. Wir sind alle Könige und Priester. Und wir sind berufen, Frucht zu bringen. Kannst du mal drüber nachdenken, über diese ganzen Texte. Und. Gott hat dich berufen. Das finde ich immer wieder interessant. Und wisst ihr, der Ruf endet nicht mit Rentendasein. Ich möchte das nochmal ganz klar sagen. Wenn Gott dich beruft, dann beruft er dich lebenslänglich, bis der Tod dich scheidet von deinem Ruf. Vielleicht wirst du auch im Himmel noch weiterhin Lobpreis machen und keine Ahnung, ob wir dann noch auf die Straße gehen, aber irgendwas wird Gott für uns auch da haben. Ne? Langweilig wird es nicht. Aber versteht ihr, Gott hat was mit dir vor. Gott hat einen Plan, Gott hat dich berufen. Und wisst ihr, dann geht es um die Hoffnung. Ich springe nochmal zurück. Damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Manche denken ja immer, es gibt manche Berufungen, die sind für den Himmel. Die meisten Berufungen sind hier für die Erde, entdecke ich. Und wisst ihr, für mich macht diese Berufung Hoffnung, weil manchen Tag lebe ich nicht so meiner Berufung entsprechend. Da denke ich manchmal so, Herr, mit der Berufung, das kannst du wohl vergessen. Hast du dich verguckt, hast einen falschen berufen. Aber Gott irrt sich nicht. Wenn er dich beruft, dann weiß er, warum er dich beruft. Punkt. Und das macht mir Hoffnung, das gibt mir Hoffnung und sagen, Gott, du wirst dich sicherlich nicht geirrt haben, wenn du meinst, ich soll das machen, auch wenn das heute alles anders aussieht. Ne? Und ich nicht würdig meiner Berufung gelebt habe, nicht gerade mich königlich oder priesterlich hier verhalten habe. Trotzdem gibt mir das Hoffnung, Gott wird diese Berufung in mir durchziehen, zum Ziel bringen. Es gibt eine zweite Sache, wo Gott uns die Augen öffnen möchte. Er will uns die Augen öffnen, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ein reiches, wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ich habe das mal übersetzt. Hier geht es eigentlich um meine Lebensprioritäten. Kennt jemand den Film, diese Filmausschnitte? Schindlers Liste. Ich muss es sagen, ich habe mich in meinem Leben öfters bekehrt. Einmal mit 11 Jahren. Da wusste ich gar nicht so richtig, was das alles heißt, mit Jesus zu leben. Aber ich habe mich bekehrt. Aber das letzte Mal, es war immer wieder nötig. Bekehrung heißt der Umkehr. Und ich bin immer wieder auf Abwegen geraten und musste immer mal wieder mich bekehren. Aber das letzte Mal meiner Bekehrung saß ich im Kino. Du kannst dich auch im Kino bekehren. Wirklich. Auch wenn früher Kinogang als unchristlich angesehen wurde. Ich habe mich im Kino bekehrt nochmal. Ich war bei Schindlers Liste. Wer den Film nicht kennt, ganz kurz. Es ist ein Großindustrieller, der den Nazis Juden abkauft und die scheinbeschäftigt in seiner Firma und rettet da über 1000 Juden. Sehr sehenswerter Film. Aber am Ende sitzt dieser Schindler da oder kniet da. Alle Juden feiern ihn. Und dann guckt er sein Auto an und sagt, ich hätte das Auto verkaufen können. Ich hätte bestimmt noch 5 Juden dafür kriegen können. Und am Ende nimmt er seinen Ring ab und sagt, ich hätte meinen Ring ihm geben können. Ich hätte vielleicht noch 1 Juden kaufen können. Und ich saß da im Kino, wisst ihr? Und der Geist Gottes sprach zu mir und sagte, Martin, das wird der letzte Tag, der jüngste Tag von vielen Christen sein. Ich hätte mal können, habe aber nicht. Und ich habe da im Kino, habe ich Gott angefangen, habe gesagt, Gott, mach bitte in meinem Leben, dass das nicht mein letzter Tag ist. Dass ich da sitze und sage, ich hätte mal. Aber ich habe es nicht. Und wisst ihr, es ist eine ernste Geschichte. Was sind meine Prioritäten in meinem Leben? Wofür setze ich mich ein? Was ist mir heilig und wichtig? Wisst ihr, es gibt so eine Stelle in der Bibel, da sagt Jesus, wenn ihr den Feigenbaum ausschlagen seht, dann wisst ihr, dass der Frühling kommt. Wenn ihr den Feigenbaum ausschlagen seht, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Herrn kurz bevorsteht. Und wisst ihr, der Feigenbaum ist in der Bibel immer ein Bild für Israel. In der Endgeschichte der Welt wird es nicht um Trump gehen. Da wird Biden nicht so eine große Rolle spielen oder die Republikaner in den USA. Ne? Da wird auch Europa nicht so eine große Rolle spielen. Wenn du wissen willst, wie weit sind wir fortgeschritten in der Menschheitsgeschichte, musst du dir den Feigenbaum angucken. Da musst du dir Israel angucken. Da musst du heute mal Nachrichten angucken und gucken, wie weit es mit Israel steht. Und wisst ihr, ich habe so gedacht, mir kam so diese Tage, habe ich wieder Nachrichten gehört, ging es wieder um Israel. Und da habe ich so gedacht, ja, ich weiß, diese Geschichte vom Feigenbaum hat mein Opa auch schon immer erzählt. Ne? Und er sagt dann, der Herr kommt wieder und guckt dir Israel an und so weiter. Ist der heute wiedergekommen? Nein, ist er noch nicht. Ne? Genau deswegen heißt es in der Bibel, er wird kommen wie der Dieb in der Nacht. Weil wir alle denken, meine Güte, ach, der kommt nicht. Der ist auch vor 50 Jahren nicht wiedergekommen, also kommt er heute auch nicht. Aber es ist eine ernste Sache, versteht ihr? Jesus wird wiederkommen. Und er wird da sein. Und dann werden wir sagen, Herr, hätten wir mal. Ich hätte doch noch das können und das können. Es wird zu spät geben. Und das ist vielleicht so eine ernste Geschichte. Und das ist ernst. Und in der Kirche darf es immer ernst zugehen, versteht ihr? Finde ich. Und wisst ihr, dann kommt die letzte Frage. Das ist ja genau das, womit wir oft Mühe haben. Man spürt den Druck, der Herr kommt wieder, der Feigenbaum schlägt aus. Früher immer Angst gehabt vor der Wiederkunft des Herrn, weil ich immer gedacht habe, da sind so viele Sachen, ne, die Gott klären wird. Meine Güte, furchtbar. Möge er möglichst noch nicht kommen. Eigentlich soll das für uns Christen ja ein super Feiertag sein, der schönste Tag des Lebens. Jesus kommt wieder und nicht so ein Tag, wo wir alle Horror vorhaben, oh, der Herr kommt wieder. Ne? Wie so die große Prüfung, Mathe, Deutsch und Englisch, alles an einem Tag oder so, ne? Sondern es soll das Schönste sein, wo du als Christ drauf lebst. Der Herr kommt wieder. Ne? Wie genial, der kommt wieder. Endlich weg hier. Ne? Und wisst ihr, das Dritte, was Gott sagt, wo wir die Augen geöffnet kriegen müssen. Er öffne euch die Augen, damit ihr erkennt oder seht, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glauben am Werk ist. Er ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wisst ihr, das Schöne ist, und hier kommt der Glaube und die geöffneten Augen. Die Pessimistenbrille sagt immer, schaffe ich eh nicht. Die Optimistenbrille sagt, brauche ich gar nicht schaffen. Ne? Aber Jesus sagt, mit mir kannst du es schaffen. Ich schaff's in dir. Ich habe eine, wisst ihr, manchmal gibt es Erlebnisse im Leben, da hast du das Gefühl, du berührst den Himmel. Ich habe viele Jahre einen Mann begleitet, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal euch erzählt habe oder den einen oder anderen, viele Jahre einen Mann begleitet, der irgendwann ganz am Ende war. Und eines Tages kriegte ich einen Anruf aus dem Krankenhaus, dass er nach mir wünscht. Und dann lag er da, komplett eingewickelt mit Draht und alles. Dann sage ich, was ist mit dir denn los? Ja, sagt er, ich wollte meinem Leben ein Ende nehmen. Hab mir einen Strick um den Hals gebunden und bin die S-Bahn-Brücke runtergehüpft. Und er sagte, was ich nicht verstehe, ich hatte alles gut vorbereitet. Der Strick ist gerissen. Und das war ein Mensch, der war so vielleicht 50 Kilo. Aber das war nicht so ein Brocken. Und dann sagt er, weißt du, was ich weiß? Gott hat noch was vor mit mir. Das war ein Mann, der war nicht unbedingt Christ. Der ging nicht in die Kirche. Er sagte, ich weiß jetzt, Gott hat was vor mit mir. Und wisst ihr, es gibt diese Kraft Gottes, die ins Leben eingreift. Menschlich gesehen wird es ihn nicht mehr geben. Aber Gott greift ein, diese Kraft, die selbst einen toten Jesus zum König der Welt gemacht hat. Jesus war tot, mausetot. Und diese Kraft Gottes hat diesen toten Jesus zu unserem König gemacht. Ohne das braucht man hier auch nicht sitzen. Da wird irgendeine Totenstunde halten jeden Sonntag. Wir haben einen lebendigen Gott. Mir ist es manchmal zu wenig, dass wir oft in unserem Glauben, im christlichen Glauben, immer die Regularien so hochhängen. Das ist wichtig. Die 10 Gebote. Und das ist so wichtig, die christliche Ethik. Aber das ist nicht unsere Basis. Lest ihr viele Parteiprogramme durch, da gibt es auch gute Ideen zur Weltveränderung. Aber was haben die nicht? Die haben keine Kraft, das durchzuziehen. Es gibt viele gute Ideen, die Menschheit zu verändern. Aber es gibt keine Kraft dahinter. Und wisst ihr, das Geniale ist, du hast diese Kraft. Und du musst es glauben. Das wird dich in Bewegung setzen. Wenn ich nicht glaube, dass da unten eine U-Bahn fährt, gehe ich Uni runter und guck nach und fahre mit. Und so ist es mit Jesus. Jesus sagt, ich habe eine Kraft, dein Leben zu verändern. Glaubst du das? Unser Glaube ist nicht eine Ansammlung von guten Ideen, wie wir die Welt verändern können und wie wir uns verändern. Unser Glaube hat eine Kraft. Das müssen wir wieder neu hier groß hinhängen. Wir haben eine Kraft. Du kannst nichts, Jesus kann. Du bist ein Verlierer, ein Loser, aber er siegt in dir. Du bist kraftlos, er gibt dir neue Kraft. Du bist schuldig, er lässt sich wieder aufstehen. Wir dürfen das nicht vergessen. Das ist diese Kraft. Wir sind mehr, als dass wir jeden Sonntag gute Regeln zelebrieren. Entschuldigt, mir ist es sehr wichtig, das zu sagen, diese Kraft, die kann dich verändern, egal wie alt du bist, egal wie tief du drinnen steckst, das ist eine Kraft, die kann dich verändern. Ich habe es erlebt in Slate, wir sind dahin gefahren und ich dachte erst, na mal gucken, was hier wird. Wir hatten einen TC-Stand gehabt von Teen Challenge und da war ich in einem Seminar und haben sie für mich gebetet. Und dann habe ich das erste Mal erlebt, wie es ist, wenn der Groll gegen deinen Vater abfällt. Habe ich 52 Jahre mit mir rumgeschleppt. Bin zu zigmal Seelsorge gegangen und x Reden und Therapie und es hat nichts gebracht. Und ich habe immer meinen Vater immer noch Groll gehabt. Und dann stehe ich da und auf einmal fällt es ab. Das ist diese Kraft Gottes. Gott kann dich heilen, Gott kann deinen Groll wegnehmen. Gott kann dir helfen, dass du vergibst. Das kannst du ja gar nicht selber machen. Versteht ihr? Da kann man auch sich anstrengen und sagen, ich will vergeben. Trotzdem kannst du nicht vergeben. Dass es weg ist, dass es wegnimmt, dass es nicht mehr wehtut. Das kann nur Jesus machen. Und es ist wirklich weg. Ich habe neulich meinen Vater besucht und wir konnten uns umarmen. Und es war wirklich weg. Es war weg. Es hat nicht mehr wehgetan, versteht ihr? Das macht Jesus. Und dazu brauchst du geöffnete Augen. Augen, die das glauben, dass Jesus diese Kraft hat. Und es geht nicht um geistliche Klimmzüge und Anstrengungen. Wir geben uns mal wieder Mühe, wir reißen uns mal wieder ein bisschen mehr zusammen und wir lesen mal wieder ein bisschen mehr Bibel, sondern um was es geht, ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass dir die Augen aufgehen und es ist ein Wunder, dass du seine Kraft erlebst. Aber sie ist reell. Das wollte ich euch mitgeben. Ein Satz noch, 2 Sätze. Wir sind ja schon wieder massiv in der Zeit vorangeschritten. Ach, ihr Lieben. Okay. Wisst ihr, ich habe mich mal neulich um einen neuen Handyvertrag gekümmert. Und dann, wenn du die Handys anguckst, dann gibt es S, M, L oder XXL. Und dann habe ich so gelesen, was ist jetzt der Unterschied zwischen S und XXL? Ganz einfach. Bei S bist du nach 3 Stunden im Internet surfen, ist alle. Und bei XXL, da kannst du im Internet surfen, bis der Arzt kommt sozusagen. Ne? Also Jugendliche haben wahrscheinlich dann alle XXL. Ne? Ich habe dann überlegt, na, für mich reicht M, ne? So bei meinem Datenverbrauch, das passt. Genau. Aber wisst ihr, manchmal glaube ich, so ähnlich ist es im Glauben auch. Du entscheidest nicht Gott. Du entscheidest, reicht mir S? Sonntag Gottesdienst, schön, Montag früh die Losung. Mein S-Vertrag mit dem Herrn oder sagst du XXXL, ich will das ganze Programm. Ich will nonstop bei ihm sein. Und das entscheiden wir, nicht Gott. Gott sagt, bei mir kannst du haben. Am liebsten natürlich XXL-Vertrag. Mein Telefonvertreter wollte auch mir immer XXL geben. Ne? Also an denen liegt es nicht. Gott sagt, du kannst XXL haben. Aber es liegt an dir. Du musst dich entscheiden. Und wisst ihr, ich möchte mit euch... Ja, die sind teuer, ich weiß. Bei Jesus, was kostet es bei Jesus? Genau, das ist eine gute Frage. Bei Jesus kostet es alles. Gibt aber auch alles. Jesus sagt, gib mir dein Leben. Gib alles. Ne? Es ist so. Ne? Es ist wie in einer Beziehung. Ne? Du kannst, schuld ist immer die Frau, wenn es bei uns nicht läuft, ne? Oder was auch immer. Ne? Aber es ist total Quatsch. Das ist die Frage, wie viel bin ich bereit, in meine Beziehung zu investieren? Die geschehe, wie du geglaubt hast, sagt Jesus, die geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn du viel glaubst, wird auch viel geschehen. Ich mache euch Mut. Nimm den XXL-Vertrag. Mach einen Vertrag mit ihm. Sag ja, ganz. Ich will es erleben. Ich will geöffnete Augen. Ich will diese Kraft in meinem Leben, weil ich sie brauche. Weil ich sie brauche. Und wisst ihr, wenn ihr das wollt, als Angebot, kannst du mitbeten. Ich finde immer das Praktischste, mal sagen, ja, Herr, ich will. Wisst ihr, ich dachte so, mal ein Experiment. Bete dieses Gebet mal jeden Morgen, bevor du aus dem Haus gehst. Nach dem Aufstehen. Ich glaube, das ist ein revolutionäres Gebet. Ich glaube, du wirst Gott erleben. Ich glaube, dass er dieses Gebet erhören wird. Bete mal jeden Morgen, eine Woche lang, und dann können wir uns nächsten Sonntag mal unterhalten drüber. Bete mal jeden Morgen früh inbrünstig dieses Gebet. Es ist revolutionär. Ich glaube, Gott wird das erhören. Bin ich ganz tief sicher. Wer das will, kann jetzt das mitbeten. Ich will das mit euch beten und dann bete es einfach mit, wenn du merkst, ja, Herr, ich will diesen XXL-Vertrag. Wenn du sagst, mir reicht es, musst du nicht mitbeten. Aber wenn du sagst, ich will dieses haben in meinem Leben. Wenn du willst, kannst du aufstehen dazu und kannst sagen, heute will ich nochmal diesen XXL-Vertrag abschließen mit dir. Ich will das. Ich will wirklich das haben. Herr Jesus, öffne mir die Augen meines Herzens. Bitte lass mich erkennen, zu was du mich berufen hast, was für ein reiches und wunderbares Erbe du für mich bereithältst und mit was für einer überwältigend großen Kraft du in mir wirkst. Amen.